Jo, wir haben heute schon den 12. Das Jahr hat längst begonnen und doch ist es ja noch die Zeit des Wechsels, kann man sagen, und das Einstimmen in das neue Jahr. Ich weiß nicht, wie ihr das alte Jahr erlebt habt. Ich empfand es hektisch, stressig. Da lag viel an. Normalerweise geht es mir schon im Oktober so, Oktober, November, oh ätzend, jetzt kommt die dunkle Jahreszeit wieder. Und dann zähle ich die Wochen, bis endlich die Sonnenwende ist, am 21. Dezember, weil ab dem Tag, auch wenn es nur eine Sekunde ist oder ein paar wenige, werden die Tage länger und dann freue ich mich, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Licht wieder. Und letztes Jahr war es so, das hat mich gar nicht berührt, die dunklen Tage. Es lag so viel an. Man war so abgelenkt eigentlich, dass das gar nicht so ins Gewicht fiel, was schön ist, was mal schön ist. Sonst gibt es ja diesen Winterblues. Kennt ihr das? Ich weiß, in Lappland, die Psychiater haben im Winter Konjunktur. Das ist ja nur dunkel, das macht schon was. Auf jeden Fall, vor Weihnachten habe ich mir wieder Zeit genommen, Briefe zu schreiben an den einen oder anderen. Ich hatte euch ja auch einen Brief geschrieben. Und beim Briefeschreiben kam ich zur Ruhe. Und da passierte was Erstaunliches. Während ich zur Ruhe kam, spürte ich Dankbarkeit für das zu Ende gehende Jahr. Und das ist nicht selbstverständlich. Man vergisst ja oft das, wofür man dankbar sein kann. Wir sehen ja vielmehr die Probleme. Wenn wir ein großes weißes Tuch vorgezeigt bekommen und da ist ein schwarzer Fleck, dann sehen wir den schwarzen Fleck. 99,9% ist weiß, aber wir sehen den schwarzen Fleck. Das ist so. Es kam Dankbarkeit in mein Herz und Hoffnung. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Ich dachte, geht das jetzt so stressig weiter? Und Dankbarkeit und Hoffnung. Durch Ruhe. Und ich finde schon, dass wir in unruhigen Zeiten leben, rein gesellschaftlich auch. Da sind die persönlichen Dinge, die einen manchmal an den Anschlag bringen oder den Boden unter den Füßen wegziehen. Da sind gesellschaftliche Dinge, der Ukraine-Krieg. Jetzt kommt ja der böse Trump, ich sag's mal spitz, ich bin nicht so der Meinung, aber die allgemeine Meinung ist, das ist ja der halbe Teufel oder der ganze. Na, Putin ist auch noch. Aber lassen wir das mal. Auf jeden Fall ist tatsächlich die Hoffnung da, dass der Krieg zu Ende geht. Denn er hat gesagt, 24 Stunden ist das Ding vorbei. Ob er schafft, aber da sind reale Hoffnungen. Und ich habe gelesen in Berichten, wie viele ukrainische Soldaten fliehen und mit halber Kraft kämpfen, weil sie einen Wunsch haben, wir wollen überleben, ich möchte zu meiner Familie, meiner Frau und Kindern zurück, der schafft's vielleicht. So ist es. Punkt Schluss. Kann man denken über einen Menschen, was man will, aber so ist das. Es ist verrückt irgendwie alles. Dann der Kampf um Israel. Oder eine Nachricht, die mich auch noch erreichte, ein Informatiker in Hamburg hat gedacht, okay, ab 1. November haben wir das Selbstbestimmungsrecht. Wenn ich jetzt entscheide, ich bin eine Frau, kann ich das machen? Und er hat gesagt, es passiert, steht glaube ich in der Bildzeitung. Also der Artikel muss von der Bildzeitung sein. Der Kasper heißt er, ist dann zum Standesamt gegangen, zum Amt in Hamburg-Altona und hat gesagt, ich bin jetzt eine Frau. Hat innerhalb von 10 Minuten 6 Seiten ausgefüllt, hat etwa 70 Euro bezahlt für das Papier und für die neue Geburtsurkunde. Und ab dem Moment ist er jetzt klarer. Für ein Jahr ist er klarer, eine Frau. Und ich meine, es mag ja jeder machen, was er will. Also ich habe da kein Problem mit, wer ein Schaf sein will, soll ein Schaf sein oder ein Esel oder ein Kleinen. Es gibt ja abstruse Dinge. Ich will auch nicht mal über jemanden lachen, sogar, obwohl es manchmal witzig ist. Aber Auf jeden Fall ist es passiert, aber er hat gesagt, nach einem Jahr bin ich wieder ein Mann. Das will er nur mal ein Jahr ausprobieren. Er ist jetzt klarer. Die ganzen Einträge auch aus seiner Vergangenheit werden gelöscht, denn er ist jetzt klarer. Und das geht bis dahin, steht in dem Artikel, dass hier, wenn jemand eine kriminelle Vergangenheit hat, das auch gelöscht werden muss. Denn die Frau ist ja das nicht mehr. Das ist. Auf jeden Fall sind es alles Dinge, wo man manchmal denkt, die Welt steht Kopf. Und manchmal weiß ich nicht, wo mein eigenes Leben steht. Da stehe ich dann auch Kopf über die persönlichen Dinge, die man erlebt. Was auch immer ist, es ist einfach unruhig gewesen. Und ist unruhig und man denkt, was gilt denn jetzt noch? Distanz ist die neue Nähe. Realitätsverlust ist die neue Realität. Und so könnte man das, also wo stehe ich noch? Und dann kam ich bei all diesem Erleben und auf ein Wort Gottes, was sich mit dem auch deckt, was ich selbst erlebt habe. Nämlich, dass ich in der Ruhe Dankbarkeit empfand und Hoffnung. Und das ist, was wir brauchen. Und dieses Wort steht im 2. Mose 33, Vers 12 bis 23. Und ich lese diesen Text mal vor. Das ist ein Text, der eine Situation beschreibt, in der Mose höchst unruhig war, höchst unruhig, und wo es ihm den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und er bittet Gott um Hilfe, und Gott gibt ihm eine Antwort, und den Text lese ich mal. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Was war die Situation? Mose war auf dem Berg, er hatte das Volk zum Horeb geführt. Aus Ägypten, aus der Sklaverei, auf dem Weg ins verheißene Land. Große Verheißung, große Vision. Tolles Ziel. Sie kommen zum Berg Horeb. Mose geht auf diesen Berg, um Gott zu begegnen. Gott will ihm sein Wort geben, auch in geschriebener Form, die beiden Tafeln. Er ist 40 Tage da oben mit Josua. Das Volk ist unten, er hat die kommissarische Leitung an Aaron übergeben und Hur. 40 Tage muss das Volk warten und in den letzten Tagen davor, bevor er kommt, wird das Volk unruhig und sagt, Aaron, du bist ja jetzt hier Chef, das wird nichts. Der Mose, wir wissen gar nicht, wann der vom Berg kommt, wir wissen gar nicht, was der da oben macht. Mach uns mal Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. Also wir brauchen ein Vorbild. Wir brauchen etwas, woran wir uns orientieren können. Und das Volk, Aaron sagt, okay, lässt sich den Schmuck, die goldenen Ringe und alles geben und meißelt ein goldenes Kalb daraus oder gießt und meißelt. Dann wird das aufgestellt, der Götze. Dann stellt Aaron davor den Altar des Herrn. Und dann werden Gott Opfer gebracht und dann geht eine wilde Party los. Und Gott sagt zu Mose, dein Volk ist abgefallen. Er geht vom Berg runter, die beiden Tafeln in der Hand. Josua neben ihm, dann hören sie laute Töne und Josua, denke ich, sagt, das ist Kriegsgeschrei oder was? Er hört da irgendwas. Nein, sagt Mose, das ist eine wilde Party. Dann sieht er die ganze Bescherung, wird zornig, zerschmeißt die beiden Tafeln, wo Gott sein Wort reingraviert hat. Und dann kommt erstmal ein mächtiges Gericht. Dann sagt Gott, Mose, ich vernichte das ganze Volk. Das war ernst gemeint. aus dir mache ich ein neues Volk. Versteht ihr? Zieht den Boden weg. Und dann sagt Mose Gott, was sollen denn die Ägypter sagen? Guck mal diesen Gott an, der schafft es nicht mal, sein Volk ins Land zu bringen. Herr, mach doch etwas. Okay, ich mach's nicht. Aber dann sagt Gott, so Mose, jetzt reicht's. Ich werde persönlich nicht mehr mitgehen. Ich schicke einen Engel. Der wird mich vertreten. Sonst, wenn ich jetzt da bliebe, ich würde alle vernichten. Man kann es nachlesen. Dein Volk zu Mose. Wessen Volk ist denn das? Gottes Volk. Wer hat denn Mose gerufen? Gott. Der war doch Hirte bei den Midianitern. Ruhiges Leben. Mose, du gehst nach Ägypten. Du führst das Volk ins verheißene Land. Ist doch auch ähnlich uns heute. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will Wachstum geben, ich will meine Gemeinde bauen. Toll, oder? Ist eine Vision, ist eine Perspektive. Und wo geschieht's? Wie sieht die Wirklichkeit aus? Und dann denkt man, uff. Und das, was damals passiert ist, passiert ja heute. Ob es die Genderideologie ist oder andere Dinge, wie viele Teile der Christenheit, unserer Christenheit, das sage ich nicht fingerzeigend, aber wahrnehmend, ja, da muss man sich auch anpassen. Das ist, was gilt denn noch? Gilt das Wort noch? Da wird so viel hinterfragt auch. Und es zieht an den Boden weg und man braucht Orientierung. Und das war die Situation, in der Mose hier betet. Er war unruhig, die Ruhe war weg. Das kennst du das? Wenn du keine Ruhe mehr kriegst. Du schläfst schon unruhig ein, du schläfst unruhig auf und nachts wachst du auch nochmal unruhig auf, weil du es nicht mehr auf die Reihe kriegst. Das zieht dir den Boden unter den Füßen weg und du weißt nicht mehr, wo es lang geht. Das war die Situation. Hier der erste Vers, wo Mose betet. Und dann heißt es, dann sagt Mose diese Worte. Du, Gott, hast gesagt, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Ein Engel? Ja, und du? Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Dann sagt Mose weiter, habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden? Lass mich deinen Weg wissen, damit ich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Herr, du hast doch gesagt, ich will Gemeinde bauen. Das ist doch nicht mein Projekt. Wie soll ich denn das alles reißen, wuppen, machen? Das musst du doch machen. Das ist doch, ich kann doch Ruhe erleben. Jedes Wochenende an der Ostsee fahren. 40-Stunden-Woche. Guten Job suchen, Karriere machen. Wozu reiße ich mich ab? Und dann antwortet Gott. Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Egal wer das ist, egal wer du bist. Wenn du sagst, Gott, ohne dich geht nicht. Bitte bleib hier an meiner Seite. Geh mit mir durchs Leben. Da wird Gott nie Nein sagen. Nie. Er mag nicht alle Bitten erfüllen. Aber eine wird er nie abschlagen. Ich gehe mit dir. Mein Angesicht, wie im Segen. Der Herr segne dich, dein Angesicht leuchte. Das ist das. Wenn Eltern Kindern nicht alles geben, aber eins werden sie immer geben. Papa, du musst bei mir bleiben. Sie entziehen sich nicht. Also normale, gute Eltern machen das. Die Bitte wird immer gewährt. Und die gewährt, Gott dem Mose. Er sagt, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Du kannst nicht mehr schlafen. Du kommst morgens, stehst mit Unruhe auf und abends. Und Gott sagt, ich will dich zur Ruhe bringen. Ich will dir wieder Ruhe im Herzen geben. Du sollst wieder Durchblick bekommen. Du sollst wieder runterkommen. Ich helfe dir. Und dann sagt er weiter, und der Mose sagt weiter, Gott aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden habe, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Gott, bitte kein Engel, du, kein Gabriel oder Michael oder wie die alle heißen, du. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des Herrn, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Mose, ich hab ein Sprechzimmer. Kommst nur du rein, kein anderer. Da können wir per du mal reden. Da kannst du alles sagen, keiner hört zu. Und da ist auch ein fester Felsen, ein fester Stuhl, da kannst du drauf sitzen, da ziehst du dir den Boden nicht mehr unter den Füßen weg. Dann weißt du wieder, wo du stehst, bei mir. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Gott selber sagt, ich schütze dich, ich kann dich nicht direkt ansehen, dann würdest du sterben. Das ist wie die Motten fliegen, die in eine Kerze fliegen, die verbrennen. Da muss man einen Schutz drum machen, damit die nicht verbrennen. So muss man das verstehen. Erst in der Herrlichkeit können wir Gott von Angesicht sehen. Hier geht das ja noch nicht. Und so schützt Gott selbst den Mose und sagt, ja, ich mach's, Mose, ich bin dabei. Diese Bitte kann ich dir nicht abschlagen. Ich gehe mit dir den weiteren Weg und dem Volk. Ich gehe mit dir durch dieses Jahr. Ich persönlich. Mein Angesicht geht voran. Ich will dir Ruhe geben. Dich zur Ruhe bringen, dein Herz zur Ruhe bringen und ich will dir festen Boden unter den Füßen geben, dass du stehen kannst, wie immer das auch da wackeln mag. Das ist der Text, das begleitet mich, das ist für mich das Wort für dieses Jahr und das andere ist auch gut. Das ist auch die Kraft des... Das war der Platz, wo Gott zu Mose gesagt hat, da will ich dir begegnen. Das hat er hier gesagt. Ja, ja. Er hat gesagt, siehe, da ist ein Raum bei mir, da sollst du auf Fels stehen. Und dann bezeichnet er diesen Raum, diese Felskluft. Heute würde ich das so auslegen, das ist die persönliche stille Zeit. Zum Beispiel. Man zieht sich zurück, sein Kämmerlein, wie es so heißt. Liest seine Bibel und spricht mit dem Herrn alleine. Das ist dieser Platz, wo man dann wieder Halt bekommt. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber das ist ein Schutzraum. Der ist als Schutzraum zu verstehen. Auf jeden Fall. Ich will dich zur Ruhe leiten. Das ist Das hat mich beschäftigt. Ich will dir zeigen, wie du in all den Herausforderungen und den Aufgaben des Alltags zur Ruhe kommst. Das brauche ich. Das brauchst du. Ich will dich anleiten, wie du zu dieser Ruhe kommst und darin bleiben kannst. Ruhelosigkeit ist die neue Ruhe. Das wollte ich auch noch sagen. Distanz ist die neue Nähe. Ruhelosigkeit ist die neue Ruhe. Das könnte man von unserer Gesellschaft sagen. Absolut ruhelos. Das geht aber nicht. Ruhe zum Luftholen nach pausenlosem Einsatz. Ruhe, die durchblicken lässt, die einen in dem ganzen Wirrwarr des Lebens und der Gesellschaft verstehen lässt, Orientierung gibt. Erst in der Ruhe, wenn man sich verlaufen hat, verirrt hat und in Panik und in Hektik und in Angst ist, dann fäust ihr noch mehr. Erst das zur Ruhe kommen bringt einen runter. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Aha, okay. Nochmal nachdenken. Da muss ich zurück und da geht's weiter. Das ist das. Ruhe, die aus einem bewussten Zurückschauen auf das Bisherige auch kommt und einem auch zeigt und das Empfinden gibt, eigentlich gut gemacht, die Zeit gut genutzt. Gibt's das? Oder ist immer nur das Gefühl vorherrschend, hab nie genug getan? Ruhe, die einen emotional zur Ruhe bringt und man nicht mehr so gereizt und überfordert ist. Kenne ich auch. Da muss man runterkommen wieder. Diese Ruhe bekommt man nicht durch Yoga, Atemtechnik oder irgendwas. Ich habe auch geschrieben, Sport und Fahrradfahren. Ich meine, Sport und Fahrrad, also Fahrradfahren bringt mich schon zur Ruhe. Aber ich weiß, dass es nicht das Fahrradfahren ist. Das ist nur ein Instrument, um auch mental runterzukommen, wieder ins Gebet zu kommen, ins Nachdenken, in den Überblick zu kommen. Aber in erster Linie dieses zur Ruhe bringen, sagt Gott, es ist meine Gegenwart. Wenn dieses berühmte Beispiel, Papa geht mit Kindern spazieren im Park und versteckt sich mal hinterm Baum. Was passiert mit den kleinen Kindern? Wo ist Papa? Da kommt er hinterm Baum. Hallo, hier bin ich. Alles gut. Das ist, was hier gemeint ist. Gott sagt, ich, mein Angesicht, meine Gegenwart. Ich verstecke mich nicht hinterm Baum. In deinem Alltag, ich bin da. Ich hatte schon erzählt, als ich Weihnachten zur Ruhe kam, durch das Briefeschreiben, da wuchs Dankbarkeit und Hoffnung. Beim Nachdenken zum Thema Ruhe kam ich zum Sabbatgebot, dem Ruhetag, dem siebten Tag. Und ich habe das nachgelesen, 6 Tage arbeiten, 1 Tag Ruhe. Die zentrale Bedeutung dieses Tages ist ja, das dankbar Zurückschauen auf das Getane, Geleistete, wirklich ausruhen und neue Kraft schöpfen. Und zu verstehen, was mache ich eigentlich? Was ist geschehen? Was muss noch getan werden? Auf der Baustelle, ich bin früher auf dem Bau gearbeitet, hat man das jeden Abend gemacht. Man hat geguckt, was ist passiert, wo geht's morgen weiter? Ganz klar. Ich habe nochmal nachgelesen im 1. Mose 1, 31 und 2, 1 bis 3. Und das will ich uns mal vorlesen. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte. Und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hat. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hat und gemacht hat. Wer ist der beste Führer, Leiter, Vorbild im Vergleich? Der liebe Gott, arbeitet 6 Tage und ruht einen Tag. Unsere politischen Leiter arbeiten die ganze Woche, sind ständig medienpräsent und das Wochenende ist voll von Parteisitzungen jetzt. Alle Parteien haben jetzt ein volles Wochenende, Samstag, Sonntag. Montag geht die Arbeit weiter. Wo ist die bessere Führung zu finden? Bei Gott? Kann sein, dass da irgendwas nicht mehr stimmt in unserer Gesellschaft. Wir kommen schon gar nicht mehr zur Ruhe. Das Ding müssen wir auch mal anschalten, ständig Nachrichten hören. Ruhe ist schon komisch. Aber Gott ruht. Und dann heißt es weiter, fertig. Was mir noch nie aufgefallen ist, obwohl ich schon viele Jahrzehnte lese, 6-mal steht in dem Text in 1. Mose 1, und Gott schuf, und er sah am Ende des Tages, was er gemacht hat, und siehe, es war gut. 6-mal sagt Gott, es war gut, und am 7. Tag sagt er, es war sehr gut. Keiner hat Gott widersprochen. Einer mit Sicherheit, der Teufel. Dem war es nicht genug. Er wollte ja größer sein wie Gott. 6-mal gut, 1-mal sehr gut. Hast du dir schon mal jeden Tag gesagt abends, das war heute gut? Hast du schon mal gemacht? Das machst du wahrscheinlich nicht zu laut, weil vielleicht dein Chef oder dein Nachbar oder dein Partner denkt, du alles gut gemacht? Also ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, das hättest du besser machen können. Hast du dir das schon mal gesagt? Jeden Tag, es ist gut gewesen? Hast du dir am 7. Tag selbst mal sagen können, es war eine sehr gute Woche? Schon mal gemacht? Ist es nicht eher so, dass man abends denkt, was noch alles liegen geblieben ist und stöhnt, was man morgen noch machen muss? Wenn man faul war, ist das okay. Dann muss man in die Pötte kommen. Aber wer kennt das nicht? Es ist noch viel zu tun und weil viel zu tun ist, macht man weniger Pausen und man macht immer mehr und dabei wächst das Gefühl, ich mache nie genug. Ich kenne Menschen, die an Menschen und an Umständen zerbrochen sind, weil es anderen nie genug ist. Und in ihren eigenen Augen ist es auch nie genug. Kommt die Unruhe unserer Gesellschaft, der dramatische Anstieg an psychischen Krankheiten, Depressionen, von der pausenlosen Unruhe, an Kritik, von ständigem Fordern, es ist nie genug. Es ist nie genug. Das ist in der politischen Landschaft zu sehen und ich sage das ohne Finger zeigen, aber es geht permanent durch. Es müssen immer Entscheidungen getroffen werden. Jetzt muss die Welt gerettet werden, das Klima muss gerettet werden, die Ukraine muss gerettet werden. Und wer noch alles gerettet werden muss, irgendjemand muss ja auch zahlen. Ideologen gibt es genug. Es ist ein ständiges nur Fordern. Ich will dich zur Ruhe leiten. Ich gebe dir den Tag der Ruhe in der Woche. Ich habe darüber letzten Sonntag auch gesprochen in einer anderen Gemeinde. Ich habe es diese Woche tatsächlich gemacht. Jeden Tag abends Tagebuch geschrieben. Und ich konnte jeden Tag reinschreiben, ein guter Tag. 6 Tage. Heute Abend ist dann der 7. Tag. Ein sehr guter Tag. Man darf sich mal selbst auf die Schulter klopfen. Das geht dann ganz anders. Deswegen sind nicht alle Probleme gelöst und deswegen mag manche Unruhe noch sein, aber das ist schon mal eine richtige Richtung. Der Sabbat, der Ruhetag, Auszeit. Pausen muss man einplanen. Ich dachte auch an die Worte Jesu in Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid und beladen. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das kostet Zeit. Beziehung kostet Zeit und die haben wir nicht. Aber wir müssen uns nehmen. Bibel lesen. Am Freitag hatte ich Ranger und früh am Donnerstagabend war unser Enkel, der zurzeit bei uns wohnt, 15 Jahre alt, zum Schlittschuhlaufen, ist gestürzt aufs Handgelenk und also musste ich mit ihm zum Krankenhaus röntgen. Ich habe gedacht, wie soll der Tag laufen? Ich muss noch bis Dings fahren, hier bis Kallis bei Dömitz, das sind auch nochmal 115 Kilometer. Und dann mit ihm ins Krankenhaus und alles vorbereiten. Und also Bibel lesen kommst du da nicht mehr. Da habe ich mir meine kleine Ranger-Bibel mitgenommen und die Brille, sonst kann ich das ja nicht lesen. Und dann haben wir da im Krankenhaus gesessen, 2 Stunden. Die ganze Behandlung in 3 Stunden hat 5 Minuten gedauert. Aber dann saßen wir da 2 Stunden. Dann habe ich da 6 Kapitel gelesen aus Mose. Und Gott hat so sehr zu meinem Herzen gesprochen und ich wurde so ruhig im Krankenhaus, in diesem ganzen Gewuhle und was du da hörst und so weiter. Das war fantastisch. Das war die Kluft, ne? Die Kluft im Krankenhaus. Das war der Ort. Gott und ich durfte zu ihm kommen. Ich habe ein Sprechzimmer. Ich habe Zeit. Die Zeit müssen wir uns nehmen und ich merke es sehr deutlich, ob ich jetzt die Bibel lese oder nicht. Das hat nichts damit zu tun. Ich muss die Bibel lesen, was sich manche vorstellen. Das ist Geschenk, das ist Nahrung, das ist Begegnung mit dem Herrn. Ich will dir Ruhe geben. Das brauche ich, das brauchst du in diesem Jahr. Zeit mit Gott. Und dann kommt der zweite Punkt, das sind nur 2, dieses Ruhe und dann der zweite. Der Herr sprach, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Ich hatte schon gesagt, Sprechzimmer. Herr Meier, Sie sind dran. So, und dann kannst du endlich rein dem Arzt sagen, hier drückt es mir das Handgelenk, ist kaputt und... Und dann klärt er das. Wir sprechen mit Gott und Gott fängt an zu klären. Für uns. Mit uns. Da ist ein fester Boden, da ist ein Stuhl, der wackelt nicht. An dem Stuhl bei mir im Sprechzimmer sägt auch keiner an den Beinen. Kennt das Bild ja. Da rüttelt keiner, das steht. Und wenn du dann bei mir gesessen hast, zugehört hast und ich zu dir spreche, ich dir zugehört habe und du mir zugehört hast, dann kannst du davon wieder weitergehen und hast festen Boden unter den Füßen. Einen anderen Grund kann niemand legen aus dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist nichts anderes als die Aufforderung, der Ruf Gottes, mein Kind, nimm dir in diesem Jahr Zeit für mich. Komm in diese Kluft, komm in dieses Sprechzimmer. Reservier dir Zeiten. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir Ruhe geben. Ich möchte dir zeigen, wo es lang geht und festen Boden unter den Füßen. Als Jesus dem Petrus begegnete, oder der Petrus, Simon hieß er ja, Jesus begegnet, da sagt Jesus, du bist in Johannes 1, 42, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Mit anderen Worten, ich mache aus dir einen Menschen, auf den man sich verlassen kann. Warum konnte Jesus das sagen? Wusste er von der Standfestigkeit von Simon? Wusste er das? Ja, er wusste, dass er nicht standfest ist. Das war ihm ganz klar. Jesus wusste, wenn es drauf ankommt, wird Simon versagen. Das wird so weit gehen, dass er mir ins Gesicht sagt, ich kenne dich nicht vor den anderen. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Das wusste Jesus. Er wusste, Simon ist ein Wackelkandidat. Aber er wusste auch, das Herz vom Simon ist ehrlich und echt. Ehrlich und echt. Er hat sich für Jesus entschieden. Und das war ehrlich. Es war echt. Die Entscheidung war echt. Ernst gemeint. Jesus, ich folge dir. 3 Jahre war er mit ihm gegangen, ihm treu geblieben. Und dann in der einen Situation kippt alles. Alles zerbrochen. Jesus hätte ihn fallen lassen können. Ins Angesicht kenne ich nicht, war schon heftig. Er hat ihn nicht fallen lassen. Wer stand hier in der Situation? Jesus selbst. Jesus stand und hielt ihn. Und Jesus hat aus diesem Petrus, der gerne stehen wollte, der einen festen Stand sich wünschte, der ein Mann war, der auch so sein wollte, einer, auf den man sich verlassen kann, der fest bleibt. Das hat Jesus aus ihm dann gemacht. Und er wurde solch ein Fels. Er stand dann. Er hat nochmal später gewackelt. Man liest das nach dem Galaterbrief. Da kam auch wieder so eine Situation, wo Paulus ihn dann zurechtgewiesen hat. Aber der Petrus ist das geworden. Als er zum Schluss gekreuzigt wurde, war er bereit dazu. Petrus ist umgedreht, gekreuzigt worden. Er war ein Mann geworden, fest durch Jesus. Und das sollen wir auch. Siehe, hier ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Ein fester Standpunkt, den brauchen wir. Wie begegne ich diesen Dingen allen? Ich hatte ja mal gesagt, was machen wir bei den Pfadfindern, wenn ein 15-Jähriger Mitglied werden will und sagt, ich bin Mädchen, ich möchte ins Mädchenteam. Will in die Mädchendusche. Das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel, aber ist ja möglich. Oder auch die anderen Dinge, wenn ich dann höre, auch unter uns Christen in Deutschland, in der allgemeinen Christenheit, ja, wir müssen jetzt auch das Klima retten. Ja, wo soll ich denn noch spenden? So viel Geld habe ich ja gar nicht. Abgesehen von der ganzen Zeit, wie soll ich denn das noch machen? Und dann habe ich dazu auch eine andere Meinung. Aber der Punkt ist der, ich brauche einen festen Standpunkt. Eine klare Position, dass ich weiß, was meine Aufgabe ist. Und meine und unsere Aufgabe ist, Zeugen für Jesus zu sein, auf ihn hinzuweisen. Gott hat Mose berufen, das Volk nach Ägypten zu führen. Der Herr hat uns berufen, mit ihm durch dieses Leben zu gehen, in dem ewigen Leben bis zum Ziel und darin auch Zeugen zu sein und eine Orientierung für die Menschen um uns herum. Um das wirklich sein zu können, brauchst du Ruhe im Herzen, Klarheit und einen festen Stand, dass man weiß, wie man darauf reagieren soll. Und klar zu Jesus stehen bedeutet, dass der ein oder andere sich einladen lässt. Und das erleben wir. Und das werden wir erleben, dass Menschen sich einladen lassen. Aber es kann auch bedeuten, dass wir Gegenwind kriegen. Angemacht werden, kann auch sein. Biblische Position, da braucht es einen festen Stand. Ob allgemein oder auch im persönlichen Leben, wir brauchen einen festen Stand, auch einfach nur für unser Leben. Und das wünsche ich dir und uns allen, diese Ruhe im Herzen, von Gott her, aus der Gegenwart Gottes und auch diesen festen Stand, so dass wir unseren Alltag bewältigen, darin leben und auch darin ein Zeugnis sein können an unsere Umgebung. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, für diese Worte, die uns Orientierung geben und dass du uns zusagst, persönlich mit uns durch dieses Jahr zu gehen. Welch ein Geschenk im Grunde. Herr, das ist das Größte, dass du das tust. Und dass du uns begleitest, jeden von uns. Dass du weißt, was wir brauchen. Ruhe im Herzen, Überblick, Klarheit. Und auch einen festen Standpunkt in den Dingen, die einem manchmal den Boden unter den Füßen wegziehen wollen. Ob es persönlich ist, gesellschaftlich, was auch immer, Herr. Du hast ein Sprechzimmer. Das ist ein fester Platz. Und du machst uns fest. Danke für deine Treue, Herr. Lass uns das im Blick haben, auch in diesem neuen Jahr. Durch dieses Jahr hindurch Zeit dir einzuräumen, weil du selber uns Zeit einräumst und einen Platz bei dir hast, ein Sprechzimmer. Dafür danke ich dir. Hilf uns, dir zu vertrauen, Herr. Amen.